Willkommen bei Antenne Traumstadt, Traumstadt Gazette.
Willkommen zur nunmehr 32. Traumstadt-Gazette. Hallo, liebe Hörer, hallo, liebe Hörerinnen, hallo, lieber Marco.
Hallo, ich grüße dich.
Ich bin noch nie nachts wach geworden und habe mich selber reden hören. Du?
Aber tatsächlich meine Ex-Frau, darf man das hier so sagen? Ich habe ja nicht so viele Ex-Frauen, aber die ist mal... Da kann ich mich sehr gut dran erinnern, so nachts aus dem Bett gesprungen. Und dann stand die so mitten im Zimmer und hat so ganz hektisch geredet. Ich kam mir vor wie so ein Horrorfilm. Ich gucke wahrscheinlich zu viele Horrorfilme. Aber das hat mich so ein bisschen, ja, nervös gemacht.
So schlafwandelmäßig?
Also, ja, genau. Also sie ist so aufgesprungen und stand so mitten im Zimmer und hat so mit den Beinen auf den Boden getreten und irgendwas gesagt. Ich weiß aber, ich kann gar nicht mehr sagen, was sie gesagt hat. Aber ich weiß, dass ich ja sehr beeindruckt von war und auch so ein bisschen, ja, ich habe das Licht angemacht, als ich dann auf Toilette bin. So viel dazu.
Ja, so viel dazu. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, die dich in den letzten Tagen aus der Welt des Films bewegt haben?
Ich überlege gerade, nee, ich habe jetzt auch nichts zusammenklamüsert. Irgendwas gab's und ich glaube ein, zwei Sachen, aber scheinen nicht sehr wichtig zu sein, von daher, nö.
Friedhof der Kuscheltiere 2 kommt ja endlich auf Blu-ray und da habe ich mich total gefreut und dann habe ich jetzt das Cover gesehen und dachte mir, ja,
dieses
Paramount.
Cover, ja, sehr schön, der Praktikant durfte mal wieder ran.
Ja, aber das ist ja, weißt du, der Praktikant, der war ja nicht neu, die haben einfach das Artwork von dem Praktikanten von vor 15 Jahren genommen, der hat dann einfach das gleiche Cover nochmal verwendet, was man schon für die DVD verwendet hat. Egal. Soll ich mit dem ersten Film anfangen?
Ja, Content Counts, hau raus.
Ich habe einen Film geguckt, den ich schon lange auch auf dem Sender habe. Und zwar nennt er sich Luther, The Geek. Von 1990, eine US-Produktion. Regie hat hier Carlton J. Albright geführt. Der hat auch danach und davor nichts anderes mehr gemacht. Das ist also der einzige Film von ihm sozusagen. Ich lese mal vor, um was es geht. Nachdem der kleine Luther mit ansehen muss, wie einem lebendigen Huhn der Kopf abgebissen wird, legt sich in seinem Kopf ein Schalter um. Viele Jahre später gackert Luther durch die Gegend, um sich von menschlichem Blut zu ernähren, was er direkt aus der Halsschlagader seiner Opfer trinkt. Ja, ein Low-Budget-Splatter-Film. Das kann der Film auf keinen Fall verbergen. Das will er auch nicht verbergen. Und das ist auch schön, denn der ist so richtig schön grob und düster. Ich hatte so ein bisschen The Dead Next Door Vibes. Passt ja auch so ein bisschen zur Zeit. Ich glaube, ein, zwei Jahre davor ist der entstanden. Oder was hattest du letztens mitgebracht? Dieser Demon Wind, ne?
Nee, Demon Wind hatte ich nicht mitgebracht. Aber was war was mit Demon?
Ja, ja.
Den Bigfoot hatte ich mitgebracht.
Genau, der Demon Wind ist ein Film, der sehr, sehr ähnlich ist wie den du mitgebracht hast. Und die stehen bei mir auch nebeneinander. Die kann man auch eigentlich hintereinander gucken. Und Luther the Geek passt da auch rein. Wir haben hier so ein bisschen Maniac-Anleihen. The Maniac, der atmet ja immer irgendwie so aus dem Off. Und hier unser Geek hier, der gackert. Und das ist sehr krank. Das wirkt wirklich ein bisschen verstörend. Es wird am Ende teilweise ein bisschen zu grotesk, möchte ich sagen. Aber der Weg dahin ist halt auch ein bisschen eintönig. Der ist sehr blutrünstig. Der Geek also hat Gore. Sich ja, Gore gibt's hier schön, auch sehr simplen, aber sehr effektiven. Eigentlich beißt er halt nur immer in die Halsschlagadern von Menschen, die bluten dann ziemlich saftig aus. Und er hat halt so ein Stahlgebiss sich zurechtgeschnitzt, was er sich so reinsetzt. Das ist eigentlich alles cool. Und ich könnte mir eigentlich auch eine höher budgetierte Version von dem Film vorstellen. Aber dadurch, dass halt hier nicht viel passiert, außer dass diese Leute in diesem Haus sind, der tyrannisiert so ein paar Frauen, ein paar Typen. Das ist alles, ja, weiß ich auch nicht, da passiert nicht so viel, ne? Und naja, aber wir erleben hier auf jeden Fall zudem noch eine der dümmsten Filmtöchter, die ich jemals erlebt habe.
Stirbt sie wenigstens.
Ja, sie stirbt. Gott sei Dank. Ihre Mutter nicht, aber sie stirbt. Oh, furchtbare Szene. Ich ertrag das ja nicht, wenn so Leute irgendwas machen müssen in Szenen und die aber so dumm sind, dass die es nicht hinkriegen und die andere Person dann hysterisch wird. Und da werde ich als Zuschauer auch hysterisch. Vor allem, wenn es so Dinge sind, wo man sich wirklich denkt, ja, bitte, denk doch mal einen Zentimeter weiter. Naja, ich hatte auf jeden Fall so meine ganz gute Unterhaltung. Ist jetzt kein außergewöhnlich toller Splatter-Film, aber naja.
Das ist das Ding, was unser Gregor mal mit irgendwie empfohlen hatte, oder? Wenn ich mich recht entsinne.
Ja, ich habe den auch von Gregor geschenkt bekommen. Ah. Das ist so eine alte Astro-DVD. Die hat er irgendwo noch günstig geschossen. Es gibt nämlich auch keine neue.
Ja, genau. Hier. Ich hatte es auf dem Bildschirm und hatte mir das irgendwann mal notiert, als Gregor das letztes Jahr irgendwann mal erwähnt hatte. Und habe gesehen, dass es da in UK auch, glaube ich, eine Blu-ray sogar gibt. Aber
genau, 88.
Nach deinem Review, was ich ja bei Facebook auch gelesen habe, habe ich so ein bisschen Abstand, ehrlich gesagt, genommen. Also fixt mich jetzt nicht so wahnsinnig an.
Ja, von den genannten Filmen ist der sicherlich auch der schlechteste, ne? Aber wenn man mal wieder so Bock hat auf so einen schönen, düsteren Videotheken-Splatter, dann passt das schon ganz gut. Aber wie gesagt, es ist kein Muss, auf keinen Fall.
Ich bin in eine komplett andere Richtung gegangen, als du jetzt unterwegs warst und habe mir ein Coming-of-Age-Drama-Film angeschaut. Regie hat hier Jonah Hill geführt. Jonah Hill eigentlich mehr bekannt als Schauspieler, war sogar, glaube ich, auch für den Oscar nominiert. Ja, worüber rede ich? Ich rede über Mid-90s. Und in Mid-90s geht es um den 13-jährigen Stevie. Und der wächst so in den 90er Jahren in relativ schwierigen Verhältnissen in Los Angeles auf und verbringt seinen Alltag damit, ja, so zu zocken, heimlich die CD-Sammlung seines großen Bruders irgendwie anzuhören, von dem er regelmäßig auch auf die Fresse bekommt. Und irgendwann beginnt er so Zeit mit so ein paar Local-Jungs, die so skaten, auch in so einem Skate-Shop arbeiten, zu verbringen. Und dadurch öffnet sich unserem Stevie so eine ganz neue Welt und er beginnt mit dem Skateboarden und verbringt den Rest seiner Jugend an verbotenen Plätzen, flüchtet vor der Polizei, Hauspartys gibt's und natürlich auch, wie es so schön bei Coming of Age sein muss, Zeit mit Mädels. Mid-90s ist ein ganz, ganz arg toller Film. Unser Stevie wird gespielt von Sunny Solich. Ich hoffe, ich spreche das irgendwie halbwegs richtig aus. Und das Coole an dem Film fand ich, dass der so fast dokumentarisch wirkt, weil alle so gut spielen und man dadurch auch in die Story so reingesogen wird. Dazu haben wir dann eine sehr natürliche Art, wie der Film fotografiert wurde, dass das trägt zum dokumentarischen Stil bei. Und natürlich, der eine oder andere mag es wissen, ich war ja auch großer Skater als junger, ja nicht junger Mann, sondern ich hab mit 11 angefangen zu skaten und fahre heute noch, heute signifikant unregelmäßiger als noch mit 13, 14, 15, so mit 17 habe ich so langsam ein bisschen abgeschwächt, habe mit 20 nochmal ein bisschen angefangen. Und da hat so ganz viel, was unser Stevie hier erlebt, auch mich, an meine Jugend hat mich das erinnert und habe dann guten Bezug zu gehabt, was er da erlebt. Ganz toller Film, ganz tolles Regiedebüt von Jonah Hill, geiler Score, ich war so ein bisschen früher unterwegs, nicht in den Mitte 90er, da war ich schon einen Ticken älter. Super Film, echt geil, Mid-90s habe ich auf Amazon Prime entdeckt. Also ich wusste, dass das von Jonah Hill ist. Ich wusste, dass der ganz gute Kritiken bekommen hat. Ist von A24, die auch Hereditary und Midsommar unter anderem produziert haben, herausgebracht worden. Und hab den aber immer so ein bisschen abgetan irgendwie als Nerdfilm oder als irgendwas, was mich nicht so arg interessiert. Und jetzt, wo ich krank war und 10 Tage zu Hause irgendwie flach lag, habe ich halt irgendwann mit 90s angemacht und war ganz begeistert. Cooler Film. Sehr, sehr zu empfehlen. Gibt's auch eine Blu-ray hier in Deutschland.
Ich hätte ja fast gedacht, dass es ein Larry Clark-Film ist, bei deiner Beschreibung. Aber ja, witzig. Vielleicht hat sie sich ja witzig in Betracht darauf, was du diese Woche noch geguckt hast, was
genau,
ich da gesehen
exakt.
Habe.
Hab ich und auch heute kommentiert nicht mitgebracht. Habe. Ja, genau. Habe ja. Ich aber heute nicht mitgebracht. Genau, vielleicht zur Erklärung. Ich habe die Woche Another Day in Paradise von Larry Clark geschaut. Auch seit Ewigkeiten mal wieder geschaut mit James Woods und Melanie Griffiths. Ja, ja. Larry Clark war natürlich irgendwie ja berüchtigte Nummer in den 90ern mit Kids. Später kam
Ken Park.
Da ging es noch mal ein bisschen drastischer zu, was Sexszenen betrifft.
Aber er ist halt einer dieser Regisseure. Er ist ja auch Fotograf. Bei ihm hat man halt auch dieses Authentische. Und er nimmt ja auch meistens Leute von der Straße für
genau,
seine Jugenddarsteller.
Exakt, keine Schauspieler. Ja. Ne? Ja. Genau, ja.
Nee, super. Klingt auf jeden Fall interessant und ist ja auch aktuell sehr angesagt, dass man sich so ein bisschen jetzt um die 90er Jahre auch kümmert. Das merkt man ja auch schon. Und die 80er gehen so langsam weg. Also, die gehen nie weg, aber so vielleicht auch was den zukünftigen Filmtrend angeht, dass man sich wieder ein bisschen mehr an die 90er orientiert.
Ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Naja, was hast du noch?
Ich habe mir Der Ruf der blonden Göttin von Jess Franco angeguckt. Eine weitere Produktion aus diesem Filmzyklus zwischen Franco und Erwin C. Dietrich. also eine Schweizer Produktion. Und die bietet bunte Farben, Buschtrommeln, Strand und Palmen, Buschtrommeln, nacktes Fleisch, Buschtrommeln, Sex, Buschtrommeln, Voodoo-Puppen und ganz viel Buschtrommeln. Die warten hier alle auf einen. Und ich weiß es nicht. Ist sehr schwieriger Film. Also Leute, die jetzt mit Franco eh nichts anfangen können, werden auch hier wieder sich wahrscheinlich bestätigt fühlen. Und hier würde ich sagen, ja, also Leute, die ein Problem mit Franco haben, aber sich denken, vielleicht mal die Meinung ändern, sollten Der Ruf der blonden Göttin am besten nie gucken. Denn mehr als Sex, ein paar krude Momente gibt es hier eigentlich nicht, wobei das alles sehr schön aussieht. Also wir bewegen uns hier inhaltlich auf Haiti, gedreht wurde aber in Portugal und wenn es mal nötig war, dass man Haiti wirklich erkennen soll, hat man Fremdszenen genommen. Scheinbar aus anderen Filmen, aus welchen weiß ich nicht. Es war jetzt nicht irgendwie so, dass das aussah wie Archivmaterial, ne? Also nicht so ein grobkörniges Stock-Footage-Zeug, was man sonst schon mal hat, wenn es bei Kannibalenfilmen mal wieder irgendwie darum geht, ein paar Affen zu zeigen oder sowas. Hier ist das dann einfach mal, vielleicht sogar aus einem anderen Franco, ich weiß es nicht. Was hier auf jeden Fall auffällt, ist, dass Howard Vernon nicht dabei ist. Dafür haben wir aber Jack Taylor, der ist im Franco-Universum auch kein Unbekannter. Für Nippelalarm sorgen Muriel Montissé, Ada Tauler und Karine Gambier. Auch diese Damen sind mir jetzt im Franco-Universum nicht unbedingt geläufig gewesen. Ich glaube, bei Erwin C. Dietrich hat er immer mal wieder neue Damen genommen. Und naja, also Sex, Alkohol, Nikotin, das ist hier alles anzutreffen. Man kann mit dem Film auch schön in den Schlaf gleiten oder andere rauschartige Zustände vielleicht überbrücken. Dafür bietet sich das an bei 35 Grad. Aber als Film an sich, nee. Das muss, glaube ich, nicht unbedingt als Tipp ausgeschrieben werden.
Okay.
Es sei denn, man steht halt auf Buschtrommeln.
Falls wir Buschtrommelfreunde unter unseren Hörer, Hörerinnen haben. Ja, schlag zu. Ja, sehr schön. Ja. Ich bin doch nicht angefixt, aber egal. Ich habe eine Wiedersichtung noch mitgebracht und da hast du mich so ein bisschen angefixt, hingebracht, denn du hast mir irgendwann abends eine Nachricht geschickt, weil du irgendeinen Film geschaut hast. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, welchen Film, aber da hat David Caruso mitgemacht. Und du hast mir geschrieben, so, guck mal hier, David Caruso, den magst du doch.
Ich kann
und
es dir sagen, aber wir verraten das nicht. Nee, das wäre
ja dumm. Stimmt. Genau. Das wäre ungünstig. Auf jeden Fall habe ich dann hier gesessen und hatte eh gerade überlegt, was guckst denn du jetzt noch heute Abend? Es war irgendwie erst 9:30 oder so. Und dann, habe ich gedacht, doch, Babette Schroeders Kiss of Death aus dem Jahr 1995 mit David Caruso, mit Samuel L. Jackson, mit einem ganz arg schön assi-mäßigen Nicolas Cage. Wir haben noch einen Stanley Tucci, eine helle Hand und einen Michael Rappaport, Philip Baker Hall und Ving Rhames an Bord. Also ein All-Star-Cast. Kiss of Death von 95 ist ein Remake von einem Film aus dem Jahr 1947, Der Todeskuss. Hier geht es um Jimmy Kilmartin. Das ist unser David Caruso, der spielt hier. Und der war einst ein ganz erfolgreicher Autoknacker. Und ja, hat im Knast gesessen, ist jetzt raus und will eigentlich ein sorgenfreies Leben ohne Gewalt, ohne Verbrechen führen. Und das will er ganz gerne zusammen mit seiner Ehefrau Beth und Töchterchen Corinna machen. Er will also ein ehrliches Leben führen und eines Tages abends seine Frau, die ist, ich glaube, die ist bei einem anonymen Alkoholikern oder so und er sollte eigentlich auch dahin, er war wohl mittags schon da, zumindest habe ich das so interpretiert, es geht nicht so ganz aus dem Gespräch, was vorher geführt wird, hervor, kommt sein Cousin Ronnie zu ihm. Ronnie wird gespielt von Michael Rappaport, super toll, in so einem schönen, so ein Seiden Jogginganzug, den er die ganze Zeit trägt, ganz toll. Und der bittet ihn ganz verzweifelt um letzten Gefallen und unser Jimmy, der kann nicht Nein sagen. Sein Cousin Ronnie sagt so, ansonsten bringen sie mich um. Und naja, er hilft ihm bei einem Autodiebstahl. Und wenn wir bei den Jungs von Autodiebstahl sprechen, sprechen wir hier von so Lastzügen voller Autos, die da geklaut werden. Ist allerdings für Jimmy ein relativ folgenschwerer Fehler, denn dieser ganz groß angelegte nächtliche Autodiebstahl geht komplett nach hinten los. Die Bullen kommen und Jimmy wandert abermals für etliche Jahre hinter Gitter. Blöd gelaufen. Im Gegenzug, ja, dafür, dass er im Knast sitzt und die Fresse hält, das ist so sein Ehrenkodex, den er da einhalten möchte und auch macht. Ja, dafür gewährt ihm Ronnie so finanzielle Unterstützung. Also er kümmert sich um seine Familie und ja, trotz diverser Angebote irgendwie die Hintermänner zu verpfeifen, unser Jimmy, der bleibt ganz, ganz, der sagt nichts, der bleibt dicht. Dann irgendwie überschlagen sich so ein bisschen die Ereignisse. Da will ich jetzt auch nicht so arg spoilern, aber es kommt zu einem Ereignis, was Jimmy dazu veranlasst, mit der Polizei zu kooperieren. Er kommt aus dem Knast raus und ermittelt und hat den Auftrag, einen Gangsterboss zu infiltrieren, nämlich Little Junior Brown, und der wird vom völlig abgedrehten Nicolas Cage gespielt. Also super. Also Nicolas Cage hat so schöne Szenen, ich habe dir das zugeschickt, wo er so Stripperin, so mit so Stripperin Lift-Ups macht und ist auch ansonsten ja sehr speziell in dem Film. Kiss of Death, kenne ich schon ewig, habe ich damals irgendwie durch die Cinema kennengelernt, super cooler Film, ich bin mir nicht sicher, in Deutschland gibt es nur eine DVD, ob es die noch gibt oder ob die nicht schon out of print ist. Babette Schröder sollten viele kennen von Weiblich ledig jung sucht, zumindest damit hat er, glaube ich, relativ großen Erfolg 1992 feiern können, das ist dieser Film mit Bridget Fonda und Jennifer Jason Leigh. Und Kiss of Death ist qualitativ, steht Weiblich ledig jung sucht, den ich sehr mag übrigens, im Nichts nach. Ganz toller, actionarmer, muss man schon sagen, aber nicht langweiliger, toller Thriller. So eher so ein Oldschool-Thriller. Also wenn du die nicht kennst, sei der dir wärmstens ans Herz gelegt. Kiss of Death.
Nee, sagt mir gar nichts. Ja, werde ich mal Nachforschungen anstellen.
Mach das.
Ja, ich habe mir wieder einen Italo-Western angeguckt. Und zwar war es diesmal Garingo, der Henker von Rafael Romero Marchin oder Marchen. Ich glaube, das T am Ende spricht man nicht. Egal. Eine italienisch-spanische Co-Produktion aus dem Jahre 1969. Und zwar geht es darum, nachdem Johnny als Kind mit ansehen musste, wie sein Vater erschossen wurde, wächst er bei Klaus, einem Sheriff, auf, der ihm das Schießen beibringt. Jahre später wird Johnny von Rache getrieben und entwickelt sich zu einem eiskalten Killer, der Probleme macht. Um diese Probleme entgegenzuwirken, beauftragt der Sheriff Lieutenant Garingo, damit er seinen Johnny dingfest machen kann. Ja, Marchen hat hier einen weiteren Italo-Western gezimmert. Der hat damals schon, 1965 hat er schon so seinen Debütfilm in der Welt der Italo-Western gefeiert, mit Blei ist sein Lohn, und hat hier eine interessante Mischung aus Western und fast Psychokiller-Film-Anleihen geschaffen. Das fand ich ganz interessant, denn dieser Johnny wird schon irgendwie als jemand charakterisiert, der halt einfach einen Knacks in seiner Kindheit hatte und so in diesen Rachemodus schaltet. Nicht, dass es das nicht auch in anderen Italo-Western geben würde, aber Peter Lee Lawrence, der hier Johnny verkörpert, ist halt so ein, optisch eher so ein, ja, so ein netter, so ein Norm Bates-Typ, nur in Blond. Und hat halt wirklich eine ziemlich verdorbene Seele und lässt auch gerne andere so hantieren. Aber ist eigentlich ein kleiner Luschi, der nur dann was kann, wenn er irgendwie in der, ja, wenn er in der guten Situation ist. Ne? Wenn er so eine Knarre in der Hand hat und der andere hat keine in der Hand, dann ist er halt irgendwie so der große Macher. Und ja, Lieutenant Garingo wird hier verkörpert vom wunderbaren Anthony Steffen. Der ist ja sowieso in jedem dritten Italo-Western dabei. Und er hat auch dieses wirklich tolle Gesicht und Auftreten. Also hier ist eigentlich wieder alles sehr, sehr schön. Hier passt alles zusammen und man hat halt so ein bisschen mehr Psychopathenkiller-Tum, als man sonst hat in Italo-Western. Wir haben hier schöne Ruinen, wir haben Berge, Flüsse, also auch eine abwechslungsreiche Natur und ein Superscore von Marcello Giombini. Und Brutalität und Dreckigkeit ist ebenfalls reichlich vorhanden. Also, der Name ist nicht nur fein, auch der Film ist fein. Garingo, der Henker.
VÖ-technisch, gibt's da was?
Explosive Media. DVD, die ist schon, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, kriegt man gut und günstig, und sieht okay aus. Also, da kann man jetzt nicht großartig meckern.
Ich habe noch eine Erstsichtung mitgebracht und ich habe mich mal zur Abwechslung in die 80er mal wieder begeben, ins Jahr 1982, und hab keinen William Friedkin-Film mitgebracht. Hatte ich aber beim letzten Mal schon nicht. Die sind mir so ein bisschen ausgegangen. Aber ich habe einen Film von John Frankenheimer mitgebracht.
Ja.
Und zwar, wenn er in die Hölle will, lass ihn gehen. Ein völlig beknackter deutscher Titel. Der Originaltitel heißt The Challenge. Und in The Challenge geht es um Rick, gespielt von Scott Glenn. Und der spielt so einen ziemlich abgehalfterten Amateurboxer, der durchaus einfach lebt, nicht viel Geld hat, beziehungsweise Geldprobleme hat. Und der wird gefragt von zwei Japanern, Mann und Frau. Der japanische Mann sitzt im Rollstuhl, ob er für nicht unwesentlich viel Geld, also für $400 am Tag, also schon ordentlich in den 80ern gewesen, heute noch, ein Schwert nach Japan zu transportieren. Der sagt so, ja, wo ist denn der Haken? So, ja, nee, gibt keinen Haken. Macht er auch. Er transportiert dieses Schwert, das ist so versteckt in so einem Golf-Caddy-Ding da, so ein Golf-Taschending, transportiert er nach Japan, wird aber direkt am Flughafen auch, kriegt er eins auf den Deckel und wird entführt und befindet sich unmittelbar auf einmal in einer Familienfehde zwischen zwei Brüdern, die um ein ganz historisches, altes Familienschwert sich streiten und dabei auch über Leichen gehen. Der eine ist so ein Industrieller, ultra reich, und der andere lebt so ganz traditionell. Der hat eine Samurai-Schule und wie man so sich das so ganz traditionell vorstellt, die leben in so einem traditionellen japanischen Haus mit so Papiertüren und laufen da so im Kimono den ganzen Tag durch die Gegend. Unser Rick, der springt so zu Beginn der Story so ein bisschen zwischen diesen beiden Familienteilen so hin und her, hängt da so in der Mitte, entscheidet sich aber am Ende des Tages dann für den vermeintlich Guten. Also hier ist auch nicht alles nur schwarz-weiß, teilweise auch schwarz-schwarz, aber am Ende des Tages haben wir hier einen lupenreinen Actionfilm. Scott Glenn ist dann nachher auf der Seite von Yoshida, gespielt übrigens vom ganz großen Toshiro Mifune. Und es gibt paar schöne Kämpfe. Guter Actionfilm, leider mit doch einigen Längen, wo ich mich so dabei ertappt habe. Der Film geht knapp 2 Stunden, so ab und zu auf die Uhr zu gucken. Also der kann die Spannung nicht über die gesamte Laufzeit leider aufrechterhalten. Dafür bekommt man am Ende nochmal ein richtig geiles Finale. Nämlich in dieser Firmenzentrale von diesem Multimilliardär, wo unser Scott Glenn über mehrere Etagen mittlerweile geschult am Samurai-Schwert, geschult in den Kampfkünsten gegen etliche Sicherheitsleute es aufnimmt. Und da wird's auch ziemlich blutig noch am Ende. Cooler Film, ist so eine Mischung aus westlichen Actionsequenzen und eben so dieser japanischen Mythologie, Samurai, dieses Samurai-Kultes. Wie gesagt, hat 1-2 Längen, konnte mich nicht zu 100% überzeugen, aber es ist kein schlechter Film. Gibt's eine gute deutsche Blu-ray von Wenn er in die Hölle will, lass ihn gehen, beknackter Titel, guter Film.
Auch noch nie von gehört.
Ist auch irgendwie erst vor 2 Jahren oder so kam die Blu-ray raus. Habe ich direkt gekauft. Weil der war mir so aus der Videothekenzeit ein Begriff. Und das war immer so ein ab 18 Titel. Und dann habe ich ihn gekauft. Und dann stand er jetzt irgendwie hier 2 Jahre im Regal. Und jetzt habe ich ihn mal in meiner Krankzeit rausgekramt und in den Player geschoben. Gibt's für 10er oder so. Also da machst du nichts falsch.
Ja, ich habe eine Lücke geschlossen, die lange, lange klaffte, obwohl ich sie eigentlich jeden Tag hätte schließen können. Aber ich hatte irgendwie entweder keine Lust oder ich habe nicht drüber nachgedacht. Man kennt es ja, aber ich habe sie jetzt endlich geschlossen. Ich habe mir nämlich Die Halunken angeguckt von Dario Argento aus dem Jahr 1973, Le Cinque Jurante. Und 73 bzw. 72 hatte ja Argento noch 4 Fliegen auf grauem Samt gedreht, der letzte der Tiertrilogie, und wollte sich eigentlich ein bisschen ja in eine andere Richtung bewegen. Und das hat er dann hiermit getan, wobei hier eigentlich ein anderer Regisseur sogar vorgesehen war. Es basierte auf jeden Fall auf einem Drehbuch von Argento und Luigi Cozzi. Und ich meine, genau, es war ein Nanni Louis oder so, der sollte hier Regie führen. Aber der ist abgesprungen und dann hat Argento einfach selber hier Regie geführt. Es geht hier um die Besetzung Mailands durch die Österreicher im Jahr 1848. Und optisch ist das wirklich ein toller, epochaler Kriegsfilm, Also es sieht wirklich toll aus. Also auch hier kann man Argento nichts vorwerfen. Es gibt auch so die ein oder andere Einstellung, wo Argento sehr bewusst wird. Also gerade wenn es um so schwebende Kameras geht. Und auch wenn man sich so, ja, so diese, wie die Bilder an sich eingefangen sind. Also das, man hat jetzt hier wirklich zu keiner Zeit das Gefühl, dass man sagen müsste, ja, das sieht aber überhaupt nicht nach Argento aus oder was hat er denn da gemacht? Es ist natürlich inhaltlich komplett entfernt von allem, was er davor und danach gemacht hat. Aber das macht gar nichts so. Ich finde insgesamt, was ich dem Film vorwerfe, ist, dass er mir ein bisschen zu lange läuft. So. Und das ist manchmal, ja, am Anfang gibt es so ein bisschen zu viel Klamauk, weil der Film sich da auch nicht so sicher ist, was er jetzt sein will. Wir haben hier Adriano Celentano in der Hauptrolle und Enzo Ceruzio. Und die haben halt, das ist halt so ein Buddy, so Buddies quasi. Hm. Und die erleben halt auch so ein paar lustige Sachen in diesem eigentlich schrecklichen Krieg. Andererseits gibt's hier auch ein paar harte Gore-Momente, wo ich denke so, ja, das auch das ist Argento. Deshalb ist das eine komische Kombination. Und wir kennen Argento ja auch als jemanden, der immer auch ein bisschen Humor drin hat. Ich meine, Profondo Rosso spielt auch mit sehr viel Humor. So in diesem Duo mit Nicolodi und David Hemmings. Da ist immer irgendwie so ein bisschen Spaß. So, und das haben wir hier halt auch. Es wird dann so nach den 30 Minuten immer ernster. Der Krieg zeigt sich immer mehr. Aber ja, also ist eine Historienkomödie, eine Kriegssatire. Hier wird auch natürlich einiges an dreckiger Wäsche gewaschen. Das ist sehr interessant und unterscheidet sich jetzt kaum von unseren heutigen Kriegen. Abenteuereinschlag ist auch mit drin. Der macht schon Spaß. Ist nur ein bisschen lang, aber ich sag mal so, wenn der mal schön auf Blu-ray hier erscheint, dann sollte sich den jeder Argento-Film genauso holen, wie er sich alle anderen Argento-Filme auch holt. Allein weil das im Grunde, es ist ja seine Hauptphase, seine erste wirkliche kraftvolle Schaffensphase. Und wenn man das mit den neueren Sachen von ihm vergleicht, dann ist das natürlich hier schon wieder ein Meisterwerk, könnte man sagen. Ja, mir hat das Spaß gemacht.
Okay, so. Ich kenne nicht, von daher.
Quelle EMS, das bedeutet, der Film ist ja schwer zu finden noch wahrscheinlich.
Ich habe eine Wiedersichtung mitgebracht, eine Wiedersichtung, die ich im Kino gesehen habe und dann nie wieder. Wieso? Weil meine Erinnerung mir sagte, der ist so okay. Und jetzt in den heißen Tagen habe ich mal irgendwie wieder an den Film gedacht, habe dann gemerkt, oh, der ist gar nicht mehr so einfach zu bekommen, habe ihn dann über so ein Rebuy-Geschichte unter 10 Euro bekommen. Ich spreche von Danny Boyles Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2007, Sunshine. Nach dem Drehbuch von Alex Garland. Alex Garlands dritte sogar Zusammenarbeit mit Danny Boyle. Alex Garland hat das Buch The Beach geschrieben, das hat Danny Boyle dann als verfilmt. Alex Garland hat dann 28 Days Later geschrieben und ja, das hat Danny Boyle verfilmt und Sunshine war die dritte Zusammenarbeit von den beiden. Worum geht's bei Sunshine? Wir schreiben das Jahr 2057 und die Sonne ist erloschen. Und ein Team von internationalen Astronauten, Physikern, Wissenschaftlern wird auf eine Mission geschickt, um die sterbende Sonne mit einer Atombombe, die alles übertrifft, was man so überhaupt kennt, wieder zu entzünden. Der Film beginnt unmittelbar während der Reise dieser Crew zur Sonne. Das heißt, wir haben kein Vorgeplänkel, wir haben auch nachher kein Nachgeplänkel und der gesamte Film spielt auf diesem Raumschiff. Auf der Icarus 2. Wieso? Icarus 1 ist verschollen. Hat man nie wieder was von gehört. Nicht unwesentlich für den weiteren Verlauf der Geschichte, aber ich glaube, wer so ein bisschen die Storyverläufe von Alex Garland kennt, weiß, da ist nicht immer alles linear. So viel sei zur Story gesagt, da möchte ich nicht spoilern. In den Hauptrollen haben wir hier Cillian Murphy, den ich immer mehr schätze, als Physiker Robert Capa. Wir haben eine Rose Byrne als Casey, einen Chris Evans, der ein oder andere mag den später als Captain Avenger, Captain America, keine Ahnung, ich bin kein Marvel-Freund, kennengelernt haben. Cliff Curtis als Searle und eine Michelle Yeoh als Coruscant. Und wie ich eingangs schon sagte, ich mochte oder hatte in Erinnerung, dass ich den Film nicht so wahnsinnig toll fand und habe den jetzt aufgesogen. Der Film hat mich aufgesogen. Der Film hat mich so unfassbar geflecht. Der ist erstmal effekttechnisch, ist es der Hammer. Dann haben wir aber hier kein Actiongewitter, sondern wir haben einfach ein fast schon kammerartiges Drama im Weltraum, was am Ende surreale Horrormomente einnimmt und ja, gigantisch ist. Also Sunshine hat mich, ich habe hier gesessen, habe gedacht, so, wieso fandest du den bei der ersten Sichtung irgendwie nur so mittelmäßig? Das ist ein unfassbar geiler Film. Und ich bin ganz happy, dass ich ihn jetzt nochmal irgendwie dann doch irgendwie, wieso auch immer, gekauft habe, weil ich irgendwie drauf gestoßen bin, wieder mit 8000 Querverweisen, weil ich irgendwas gesucht habe. Und irgendeiner hat den Film dann nochmal so abgefeiert. Ich glaube, es war irgendeiner vom Empire Magazine aus England und dann habe ich ihn bestellt. Und ich bin ganz happy, dass ich das gemacht habe, denn ja, Sunshine ist ein ganz, ganz großartiges Stück Science-Fiction-Kino.
Klingt nach einer guten Werbung hier.
Hast du den nicht?
Nee, habe ich nicht. Nee.
Oh, schau mal, dass du den irgendwie... Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, ob er vielleicht wieder da ist bei Amazon und Co. Aber wie gesagt, ich habe den für, kann ich ja sagen, mit Versand für 10,20 Euro irgendwie bei irgendeinem Rebuy, wie sie alle heißen, Geschichte gekauft.
Ja, der kam damals zu so einer Zeit, da gab es so ein paar solcher ähnlich gelagerter Filme und irgendwie haben die mich aber alle nicht angefixt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war da halt einfach so, geht mir weg mit diesem CGI und all
ist
dem.
Ist hier super gemacht, das CGI und alles und auch nicht, steht null im Vordergrund, sondern hier haben wir die Charaktere im Vordergrund. Ich kann dir auch gerne mal die Blu-ray ausleihen.
Ja, ich wäre grundsätzlich auf jeden Fall jetzt nicht abgeneigt. Das klingt ja, und man hat ja auch, was du eben meintest, dass du dich selbst gefragt hast, warum du den damals nicht so gut fandest. Ich meine, so die Sicht auf die Dinge, die verändert sich ja auch, ne? Und so ein Interstellar hättest du vielleicht vor 30 Jahren auch nicht so toll gefunden.
Das ist ein ganz guter Vergleich sogar, weil auch Sunshine dann zum Ende her wirklich surreale Formen einnimmt, wo ich vielleicht tatsächlich, ja genau, vor 20 oder 22 oder 25 Jahren nicht so offen für gewesen wäre. Du bist dran.
Die Bauern in einer kleinen Stadt sind besorgt, denn ein Grabschänder treibt sich herum. Schnell fällt der Verdacht auf Dr. Frankenstein, der mit seinen degenerierten Gehilfen in unweit gelegenen Schloss wohnt. Dort will Dr. Frankenstein einem Neandertaler helfen, dem die Dörfler ein Dorn im Auge ist. Als Frankensteins Helferzwerg Spuren am Grab hinterlässt, wird er vom Schloss verbannt und trifft auf einen weiteren Neandertaler, der ihm bei seiner Rache an Dr. Frankenstein helfen soll. Das und viel mehr erlebt ihr in Die Leichenfabrik des Dr. Frankenstein, Il Castello della Paura, aus dem Jahre 1973. Eine weitere italienische Produktion, die ich hier mitgebracht habe. Und verzapft hat den Irrsinn Dick Randall. Da habe ich auch nichts großartig in Erfahrung bringen können. Aber ja, es klingt nicht nur nach Irrsinn, es ist Irrsinn. Schöner Irrsinn. Und er sieht auch gut aus. Also das Lustige daran ist, wir haben hier so einen Film, der optisch, also man sieht natürlich, es ist Europa, es ist so dieses Gothic-Ding, so ein bisschen billiger, als man es jetzt aus den Hammer-Studios erwarten würde. Und dann wird halt diese Neandertaler-Thematik aber da reingemixt, was ja an sich schon mal total gaga ist. Es sieht eigentlich alles sehr sympathisch aus und annehmbar, aber es wird halt wirklich sehr, sehr überzogen durch diesen Neandertaler und dann der Kontrast dazu, dieser Kleinwüchsige. Und beide gehen halt diese komische Allianz ein. Hm. Und dann wird auch schon mal eine Frau vergewaltigt in so einer Höhle.
Also zusammen oder was?
Ja, so, ja, der, ja, irgendwie so. Oder? Ja, man sieht es im Off, aber man weiß, was passiert. Und dem anderen Neandertaler, der am Anfang, also das muss man auch sagen, ich habe lang keinen Film mehr erlebt, der wirklich sofort reingeht. Also bis die erste Sekunde läuft und sofort siehst du diesen riesigen Höhlenmensch, der auf diesem Berg da steht und gegen so Bauerntölpel ankämpft. Das erlebst du in den ersten 2 Minuten und dann kommt erst der Vorspann, so, also der Titel und die Credits. Und ja, dann sind wir halt in diesem Gruselfilm, was auch immer. Ja, also unser Dr. Frankenstein wird von Rossano Barazzi dargestellt und der ist wirklich leider, muss man sagen, der langweiligste Charakter im ganzen Film. Sein Gehilfe Hans ist Luciano Pigozzi, den kennt man aus dem einen oder anderen Italo-Western, der sieht auch ein bisschen verschroben aus. Noch verschrobener ist Igor, dargestellt von Gordon Mitchell. Ja, und dann haben wir den Zwerg Gens. Zwerg Gens kennen wir aus Star Trek, aus einer Star Trek-Folge. Dann haben wir den Goliath, dann haben wir den Oak und das ist alles. Alle bringen Hässlichkeit mit, also das ist wirklich ein Film der hässlichen Gesichter. Also jetzt nicht nur, weil sie jetzt so sind, sie werden auch hässlich dargestellt und alles ist irgendwie eklig und Aber ich hatte ganz viel Spaß dabei und ja, das ist auf jeden Fall ein Partyfilm und wahrscheinlich die einzige Kombination aus Gothic Horror und Neandertaler Dasein.
Das kannst du auch nur du ausgraben. Herrlich.
Ja. Ja. Ich hatte Spaß.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich da Spaß haben würde, aber...
Kann man sich im Übrigen vielleicht, wenn man Glück hat, noch von CMV holen, als DVD in einer kleinen Hardbox. War, glaube ich, in der Trash Collection, ja. Und ansonsten hat 88 vor ein paar Jahren mal eine Blu-ray gebracht. So.
Sehr schön. Du, ich habe mich ins Jahr 1997 begeben und saß wieder hier und hab überlegt und so, was hast du lange nicht mehr geguckt, worauf hast du Bock, und hab mir Oliver Stones U-Turn in den Player geschoben. Von den Eckdaten her, und ich hatte ihn super in Erinnerung, von den Eckdaten her passt das auch alles. Ne? Also Oliver Stone, toller Regisseur, das Ding ist hier drei Jahre nach Natural Born Killers, den ich ja liebe, entstanden. Wir haben hier Sean Penn, der unseren Bobby Cooper spielt. Wir haben Jennifer Lopez als Grace McKenna, Nick Nolte als Jack McKenna, Joaquin Phoenix als Toby M. Tucker. Wir haben Billy Bob Thornton als siffigen Mechaniker Darrell. Und wir haben John White als den Blind Man. On top kommt ein Score von Ennio Morricone. Was soll hier schon schief gehen?
Ich wollte gerade sagen.
Ja, also es ist eigentlich alle Zutaten sprechen für ein
voll
vorzügliches Filmerlebnis. Worum geht's bei U-Turn? U-Turn, kein Weg zurück, heißt er auf Deutsch. Geht's um den kleinen Ganoven Buddy Cooper, gespielt von eben erwähnten Sean Penn. Und der ist auf dem Weg nach Las Vegas, wo er eben endlich seine Spielschulden zurückzahlen möchte. Also da hängt ihm so ein bisschen der Mob im Nacken. Und auf dem Weg dorthin, mitten in der Wüste, platzt ihm der Kühler Schlauch von seinem tollen Mustang. Und ja, das lässt ihn in so eine Werkstatt in Arizona irgendwie ja aufschlagen. Dort trifft er unseren Billy Bob Thornton, so einen super siffigen, mit so schwarzen Zähnen behangenen Mechaniker, und der zwingt ihn letztendlich auch zum Zwangsaufenthalt in der nahegelegenen Stadt. Dort lernt er unsere schöne Grace kennen, Jennifer Lopez, und ja, die machen sich so beide so ein bisschen an, und er lernt ihren eifersüchtigen Ehemann kennen, Jack, gespielt von Nick Nolte. Und Grace fordert irgendwann Bobby auf, dem Leben ihres Ehemanns ein Ende zu machen, und bietet ihm dafür Geld. Dann, ja, kommt zu eines zum anderen, und das andere kommt zum einen. Wir haben hier eigentlich auch so eine, wie wir auch schon bei Red Rock Rest hatten, so eine klassische Neo-Noir-Story. Und ich hatte das total gut in Erinnerung, aber jetzt bei der erneuten Sichtung hat's mich leider gar nicht mehr angesprochen. Wir haben im Grunde genommen vom Stil nur ein wenig abgeschwächt, die gleiche Vorgehensweise, eine sehr, sehr ähnliche Bildsprache wie beim eben erwähnten Natural Born Killers von 1994. Da geht das perfekt auf. Hier hat es mich tatsächlich aus dieser doch sehr schönen, kleinen, intimen Story herausgerissen, und ich habe mich teilweise gefühlt, als würde ich neben der Szenerie von außen alles beobachten. Also ich habe mich nicht mehr im Film gefühlt, und das ist immer schlecht, wenn man da sitzt und das so das Gefühl, dass man alles von außen betrachtet. Ich kann das schwierig gut umschreiben, und ja, wie ich eingangs sagte und wie du ja auch schon sagtest, dass alle Zutaten, die wir hier haben, sind perfekt. Nur tolle Schauspieler. Und damit meine ich auch Jennifer Lopez. Die kann wirklich gut schauspielern, wenn sie will. Tollen Score, tollen Regisseur. Aber am Ende des Tages hat mich das jetzt im Gegensatz von vor, ich glaube vor 15 Jahren habe ich ihn das letzte Mal gesehen, Pi mal Daumen, nagelt mich nicht fest, nicht mehr so gepackt wie damals. Ich fand alles sehr gewollt und dementsprechend schwer für mich zugänglich jetzt. Hat mich ein bisschen verwundert, weil ich ihn eigentlich cool fand.
Ich erinnere mich gar nicht mehr daran. Wir hatten den ja mal mit einem anderen Film verwechselt. Oder ich, ne? Da hatten wir mal eine Diskussion drüber. Den Film, den ich nie mitgebracht hatte hier in der Gazette, obwohl eigentlich hier vor mir lag, und ich komme gerade nicht drauf. Mit Kiefer Sutherland. Ich glaube, die sind sogar auch relativ zur gleichen Zeit.
Free Jack? Nee.
Freeway. Freeway, ne? Ja, genau. Wahrscheinlich trotzdem völlig anders, aber ich glaube, es so liegen wahrscheinlich ein, zwei Jahre dazwischen. Das ist ja auch so ein Film, das klingt ja auch so ein bisschen schon so wie so eine Antwort auf Tarantino und was war damals California, ne?
Genau, aber Tarantino trifft es eigentlich ganz gut. Das war dieser wir müssen unfassbar cool sein, ja, 90er Jahre Look, ja. Und das hat auch zu dem Zeitpunkt funktioniert. Und da sind wir wieder bei Another Day in Paradise, den wir eben kurz angesprochen haben, den ich heute nicht mitgebracht habe, ja, von Larry Clark. Auch das ist so ein Tarantino-Ding und das hat auch damals funktioniert. Das funktioniert aber heute nur noch bedingt.
Genau, deshalb bin ich auch gespannt, wie es dann jetzt ist, wenn wir, was wir eben schon sagten, von wegen Revival der 90er, ob jetzt dieser Coolness-Faktor wieder vielleicht dazukommt. Wer weiß, könnte ja auch sein.
Mal schauen. Also U-Turn ist bei weitem kein schlechter Film, hat aber nicht mehr so Klick gemacht, wie er vor 20 Jahren bei mir Klick gemacht hat. Ne? Von wegen Natural Born Killers, ja, 3 Jahre vorher, der habe ich vor ein paar Tagen gesehen und der hat mich aus dem Sofa abermals geschossen. Und also der funktioniert immer noch total geil. Aber das ist ein ganz anderes, also das ist für mich ein Kunstprodukt. Klar, jeder Film ist irgendein Kunstprodukt, aber Natural Born Killers ist ein Kunstwerk innerhalb des Kunstproduktes und das ist einfach ein Gesamtkunstwerk und deswegen funktioniert der, glaube ich, auch immer noch so geil. Und U-Turn nimmt sich einfach, glaube ich, ein Stück weit zu ernst.
Ja, und Natural Born Killers funktioniert vor allem auch inhaltlich heute noch sehr gut. Ne? Also ja, der natürlich. Ist im Grunde immer genauso. Besser. Ja, genau. Ja, genau. Er hat eigentlich damals schon, setzte er so an und hat etwas gezeigt, wo man dachte so, ja, ist krass so, aber da war im Grunde schon die Entwicklung ja schon da. Und jetzt geht sie weiter. Das wirkt er immer frisch. Und macht ja, genau. auch immer Spaß. Also
macht ist immer halt Spaß und frisch ist, glaube ich, das, was ihn von U-Turn unterscheidet. Denn, ja, das kann sein. Der ist 3 Jahre älter und frischer denn je und dementsprechend ist er eben auch immer noch modern. Ich mag das Wort modern nicht, aber er ist immer noch aktuell.
Ja, er stinkt noch nicht.
Ja, das ist gut. So, er stinkt noch nicht, sind schöne letzte Worte für ja meinen Beitrag von heute.
Ja, bei mir hat's zum Ende hin nochmal richtig Klick gemacht. Und zwar habe ich mir Der unerbittliche Vollstrecker angeguckt. La Polizia sta guardare, französisch-italienische Koproduktion von 1973. Regie hat hier Roberto Infacelli geführt. Ja, Roberto Infacelli kommt einem oder kam mir erstmal gar nicht so bekannt vor. Ich musste nochmal nachschlagen und dann war es aber so, dass ich mich erinnerte, denn der Herr hat das Syndikat produziert. Und das Syndikat ist im Grunde das Urgestein des italienischen Polizeifilms. Das Syndikat ist von 72, dieser Film ist hier von 73 und hier hat er dann auch selbst Regie übernommen. Beim Syndikat haben wir ebenfalls Enrico Maria Salerno, den kennen wir auf jeden Fall aus Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe. Den kenne ich aus dem tollen Ärzte-Lobbyisten-Drama Die weiße Mafia. Das ist wirklich ein super Typ. Also ich kenne auch noch viele andere Filme mit ihm, aber das sind so die Filme, die mir direkt immer einfallen. Ist wirklich ein mega charismatischer Typ. Und der ist hier quasi so auf so einem Trip, dass er ja so das Gesetz selber so zurecht biegt, wie er es möchte, weil er nämlich keinen Bock darauf hat, dass Leute, die andere Menschen entführen, mit Lösegeld bezahlt werden. So. Und deshalb geht er hier auch als Kommissar Cardone so vor, wie es ihm passt. Aber ich gehe mal in die Handlung rein, dann haben wir eine kleine Übersicht. Italien ertrinkt in Korruption und Gewalt. Überfälle, Hinrichtungen und Entführungen stehen auf der Tagesordnung. Nachdem der Polizeichef Jovin seinen Dienst quittiert, steht sein Ersatz auf der Matte, Kommissar Cardone. Cardone ist bekannt für seine harte Hand und will nicht zulassen, dass Entführer das bekommen, was sie fordern. Keine Kompromisse mit Cardone. Doch mit seinem konsequenten Durchgreifen, was vor allem das Leben der Entführten aufs Spiel setzt, und kommt nicht sonderlich gut bei der Presse und bei Staatsanwalt Aloisi an. Doch Cardone will mit allen Mitteln gegen die Verbrecher angehen. Als sein Sohn jedoch entführt wird, muss er sich plötzlich mit seiner eigenen Einstellung auseinandersetzen. Und das ist hier sehr gut gelungen. Also man hat erst so diesen Cardone, der guckt auch immer so verbittert durch seine Brille und so keine Mimik im Gesicht und er hat zwar Erfolg letztlich damit, dass die ein oder andere Geisel quasi wirklich rauskommt aus dem ganzen Ding und die Übeltäter verhaftet werden, aber er spielt im Grunde ständig mit dem Leben dieser Opfer halt auch, ne? Und wenn dann sein Sohn entführt wird, dann merkt man so richtig, wie er mit sich selber hadert. Und man muss sagen, dass dieser Film hier nicht so cool ist wie die späteren Filme. Also hier ist kein Maurizio Merli dabei, kein Franco Nero. Die machen ja meistens so ein bisschen Manpower. Hm. Das macht Salerno hier nicht. Er ist im Grunde so, also er lässt so seine Leute vorgehen, nach seinen, so wie er es quasi sagt. Ne? Er ist eher so der Denker. Und der ist halt auch mega zermürbt. Und dann haben wir hier noch unseren geliebten Lee J. Cobb. Lee J. Cobb ist hier der Polizeichef, der das Handtuch wirft. Und man sollte ihm nicht trauen, sag ich mal so. Und dann haben wir noch den schönen Jean Sorel aus Malastrana an Bord. Und der ist der Staatsanwalt, der, ja, Cardone immer versucht zu sagen, was er darf und was er nicht darf. Ist wieder ein hervorragender Film. Vor allem Stelvio Cipriani hat hier den Score gemacht. Den wirst auch du kennen. Den kennen wahrscheinlich die meisten aus Death Proof. Und Cipriani hat ja immer so dieses Treibende, das hat er zum Beispiel auch in dem, wie heißt der, dieser Tentakelfilm mit Peter Fonda, dieser Tierhorrorfilm mit der Krake, Tentaculus oder so. Da haben wir den Score bei Der Tod trägt schwarzes Leder, der ist auch sehr ähnlich. Also man hört Cipriani in diesem Film immer sofort raus. Und der treibt den Film ja auch immer wieder an. Der Film, der steht auch nicht still, ist aber halt nicht so actionreich. Hier wird mehr geredet, aber nie lange. Also es geht hier immer Schlag auf Schlag und du hast wieder wirklich ganz tolle Ansichten von italienischen Vorortsiedlungen. So dieses richtig schöne mediterrane, staubige, alles ist so ein bisschen verkommen. Das fängt der Film ganz toll ein. Also wirklich toll fotografiert. Kann ich eigentlich wieder nur jedem empfehlen. Also er ist nicht ganz so großartig wie Tote Zeugen singen nicht. Also was nicht ganz so großartig. Der hatte noch mehr Pep dazu quasi, ne? Der war ja auch so ein bisschen, also ich würde sagen, der ein bisschen
schwierig, ja. Auch, ne? Also Tote Zeugen singen nicht schon großartig.
Ja, inhaltlich tun sich auch beide nichts und inhaltlich arbeiten auch beide wieder diese schreckliche Zeit da in Italien auf. Das ist ja alles nicht an den Haaren herbeigezogen. Das ist ja alles im Grunde, da ist ja schon viel Realismus dabei, nur haben die das natürlich sehr schnell auch umgearbeitet in diesem Film.
Ja, und wir haben kein Franco Nero hier.
Genau, wir haben keinen Franco Nero. Das ist auf jeden Fall sicher. Deshalb, aber dafür haben wir Herrn Salerno und wir haben auch alles andere, was man braucht. Deshalb ist der unerbittliche Vollstrecker wieder einer dieser ganz großartigen Polizeifilme, die ich nur jedem ans Herz legen kann, der darauf steht. Und die DVD, beziehungsweise nicht die DVD, die Blu-ray. Es gibt nur eine Blu-ray von Cineploid. Die ist auch gut. Also die hat mich durchaus zufriedengestellt.
Na, ich habe die hier noch im Regal stehen, aber noch ungesehen. Aber das wird sich jetzt nach deinem Review bald ändern.
Ja, nächste Woche wird es hier wieder tierig. Und zwar habe ich mich mit dem Gregor mal wieder getroffen. Und da haben wir einen unserer gemeinsamen Lieblingsfilme, möchte ich jetzt nicht sagen, ist ein großes Wort. Aber ja, wir haben einen Film entdeckt vor vielen Jahren, unabhängig voneinander. Und den besprechen wir. Und zwar ist das Creatures from the Abyss aus Italien, aus dem Jahr 1994. Und dabei hat Alvaro Passeri Regie geführt. Und ob er das wirklich getan hat, das versuchen wir anhand dieser Folge herauszufinden oder auch nicht. Es ist eine schöne Folge.
Ja, es ist, der Film hat auch alles, was ein guter, schlonziger Horrorfilm braucht. Gewalt, gute Laune, Sex, Brüste.
Absolut.
Ja. Was will ein Mann mehr?
Ja, nichts eigentlich, außer noch ein paar Klemmbausteine aufeinander stecken. Und das mache ich jetzt gleich, nachdem ich mich verabschiedet habe.
Cool, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch für deine Beiträge, Björn. Und wir hören uns nächste Woche.
Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.